Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich wieder begrüßen darf, auch in dieser Sendung. Pater Karl, wir beginnen gleich mit einem schönen Zeugnis. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, vielen Dank für die Ausstrahlung Ihrer Sendungen, die ich regelmäßig mitverfolge und die mich, meinem Herrn Jesus Christus, immer zu näher bringen. Ermutigt und angespannt durch Ihre unschätzbare, wertvolle Sendung gehe ich regelmäßig zur Beichte und besuche fast täglich die Heilige Messe, die mir mein täglich Brot geworden ist. Ich kann nicht genug danken für Ihr Engagement und für das fruchtbare Wirken durch Ihre beiden liebenswerte Gemeinschaft. In der Dunkelheit meines Lebens sind Sie mir zu einem Licht und Anker geworden.
Ja, das ist wunderbar. Danke für das Zeugnis, das stärkt uns auch. Ich erinnere mich noch März 2020, wie wir begonnen haben im Lockdown und wo wirklich eine Not einfach da war und wir dann KTV eben bereit war, oder das war deine Idee, Thomas, dass wir diese Stunde der Seelsorge machen und dann auch die Frage, machen wir weiter? Ich weiß nicht, wir haben ja schon hunderte Sendungen mittlerweile gemacht und das ist genau der Grund eben jetzt, weil die Mission jetzt übers Fernsehen geht. Ja. Also ein Priester hat oft gar keine... Weil viele sagen, wir haben das gar nicht gewusst, ja, und so weiter. Ja, weil erstens, also das Pfarrleben, du kannst nicht über die ganzen Themen predigen, wenn du Pfarrer bist. Ich war Landpfarrer und zugleich schon junger Dozent an der Hochschule, aber ich hätte diese ganzen Themen nicht bringen können. Also es ist auch eine Fülle von Inhalt, die hier einfach vermittelt wird und dass dann plötzlich bei manchen Leuten das zündet oder dass sie einen Trost kriegen oder eine Einsicht. Man mag natürlich Widerspruch, ist klar. Ja, ich glaube, das macht das Ganze zu einer sehr, sehr missionarischen Sache. Und ich bin froh, dass ich nicht nur für Afrika, Asien, Südamerika was tun kann durch Spenden sammeln und Gebet, sondern dass einfach, indem ich mich daher setze und mit dir, Thomas, der du das so gut vorbereitest, diese Sendung mache, dass wir wirklich hier auch, glaube ich, und KTV ist ja insgesamt missionarisch, dass wir hier auch wirklich eine Mission haben, eine Sendung, um euch jetzt eben im Glauben zu stärken und zu helfen.
Ja, und wir sind natürlich nicht allein in dieser Stunde der Seelsorge. Wir haben Techniker im Hintergrund, zum Beispiel den Herrn Meyer aus Vorarlberg oder heute der Herr Hepp. Der Hepp ist ja ein Schwabe, ist ja auch schon fast seit Beginn, praktisch seit Beginn dabei, seit 6 Jahren. Herr Hepp, vielen Dank, auch Ihnen Top-Job im Hintergrund, ganz, ganz gut. Und allen, die hier auch so mitwirken, die dürfen wir nicht vergessen, Pater Karl.
Genau, ich sage immer Hepp, Hepp, Hurra, so ein schöner Name, Hepp, ja. Der Herr Meyer, der sonst immer im Hintergrund auch ist, also er tut sich immer abwechseln, Hepp und Meyer, nicht, der hat mich vor kurzem besucht, weil sein Sohn ist ein ausgezeichneter Klavierspieler und hat schon mit 17 Jahren einen Studienplatz jetzt hier in Wien bekommen und ein sehr gläubiger junger Mann. Ich hoffe, dass ich ihn noch kennenlerne. Und so ist auch eine Verbindung eben jetzt zwischen Missio und der KTV-Familie und so weiter. Also es gibt viel im Hintergrund, auch bei uns bei der Mittagsmesse. Wir könnten nicht übertragen, wenn nicht mein großartiges Team, ja, das sind 5, 6 Leute, dann die Regie machen würden, Bildführung. Also ein großer Dank dafür, weil die Mission der Kirche, also wir sind an der Front, wir sitzen da und seht ihr, aber im Hintergrund gibt es eben den Herrn Hepp, ja, den Herrn Meyer, ja, und viele, viele andere, die das jetzt eben möglich machen. Ja. Und der liebe Gott möge euch segnen, die ihr das jetzt eben ermöglicht. Ja. Im Verborgenen, im Untergrund, im Hintergrund, aber unverzichtbar und ganz wichtig.
Und Sie alle gehören auch zur KTV-Familie, indem Sie zuschauen und Ihre Zuschriften senden. Und da kommen wir jetzt zu einer...
Genau.
Schönen Frage, lieber Pater Karl und lieber Pfarrer Rimmel, danke für Ihren Einsatz und Ihre Ausdauer. STS ist so toll. Wir sind immer um 21 Uhr dabei. Wenn man den Willen Gottes leben möchte und auch dafür betet, aber einfach nicht weiß, was der Wille Gottes ist, was soll man dann tun? Danke für Ihren Tipp, Ihre treue Anhänger.
Diese Frage habe ich oft bei jungen Menschen gehabt und jetzt auch wieder, weil viele junge Leute bei mir auflaufen, auch weil ich Professor an der Hochschule in Heiligkreuz bin und 19 Jahre Rektor war, die Frage Wille Gottes wegen Berufung. Ja? Und da ist manchmal wirklich eine sehr große Unklarheit da gewesen. Man ist irgendwie erwischt worden vom lieben Gott und dann weiß man nicht, soll ich Priester werden, ja? Soll ich in einen Orden gehen? Dann habe ich immer geraten, einfach den Weg weitergehen. Wenn keine Klarheit da ist, die nächsten Schritte so machen, wenn ich spüre, ich kann noch nicht entscheiden, ja. Also es ist noch nicht klar, ja. Dann die nächsten Schritte so machen, dass ich mich nicht beschädige. Ich habe dann zum Beispiel, also in dem Fall Berufung, oft geraten, beginne mal als Laie das Theologiestudium. Du kannst vielleicht nachher, auch wenn du nicht Priester wirst oder nicht Ordensfrau, du kannst dann nachher ja etwas damit machen. Wir suchen heute zum Beispiel wahnsinnig Religionslehrer und Religionslehrer. Also wir haben riesigen Mangel mittlerweile an Laien, die jetzt eben sich das antun, muss man sagen. Ich halte alle Religionslehrer, also sobald jemand uns zu unterrichten beginnt, ja, also kann man den Seligsprechungsverfahren eröffnen, sage ich immer scherzhaft, ja, weil heute Religionsunterrichten ist eine Form von Martyrium. Ja, also gut, also auf jeden Fall bitte den nächsten Schritt einfach tun, ja, nicht eben jetzt Entscheidungen erpressen wollen und dann immer so schauen, so dicht wie möglich an Jesus, ja. Er wird dir seinen Willen sagen, je dichter du ihm bist, wann es für dich gut ist, wann es an der Zeit ist. Manchmal muss ein bisschen ausgekocht, ausgereift werden und so weiter. Und bitte nicht in Panik geraten, ich muss das jetzt schon wissen und so weiter, sondern einfach vertrauensvoll, dicht mit Jesus im Gebet, im Vertrauen weiterzugehen. Und dann wird der Augenblick kommen, wo du den Willen Gottes erkennst und ihn auch annehmen kannst.
Ja, und grundsätzlich, es geht ja nicht nur um das Thema Berufung. Ich habe auch diese Zuschrift so verstanden, dass es gar nicht um die Berufung geht. Es scheint offensichtlich klar zu sein. Das kommt natürlich dann on top dazu. Das ist eine ganz entscheidende Wegweisung im Leben. Aber grundsätzlich auch den Willen Gottes, den erkenne ich in den Weisungen unseres Herrn Jesus Christus, den erkenne ich in den Geboten. Hauptgebot, Gott lieben, Nächsten lieben, sich selbst lieben. Das sind so diese Dinge, auf die es ankommt. Den Weg überhaupt weiterzugehen.
Also wir brauchen, also bei uns im Sportraum hängt, du bist unschlagbar, wenn dein Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Ja? Also wenn du Gott als Partner, ja, also deines Wollens hast, ja, aber da musst du dich seinem Willen einfügen, ja. Wir sagen im Vaterunser, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Lieber Gott, passe deinen Willen an meinen an, ja, sondern wir sagen, dein Wille geschehe. Und Jesus hat das an einer der wichtigsten Lebenswendepunkte im Garten Ölberg jetzt selbst zu seinem Vater gesagt. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Also die Übergabe meines Willens an ihn. Und das kann natürlich, das betrifft alles im Prinzip. Ja. Soll ich das Haus verkaufen? Wie teile ich das Erbe auf? Und so weiter. Ja, ich bin mit einem Verwandten eben unruhend und wir haben gestritten. Soll ich die ersten Schritte machen zur Versöhnung? Und so weiter. Also das sind ja alles die konkreten Fragen. Welche Berufswahl als Jugendliche? Partnerwahl, ja. Ist sie die Richtige? Ist er der Richtige? Ja. Also, das sind ja ganz substanzielle Fragen, wo ich jetzt eben wirklich Gott bitten darf auch, ja. Dein Wille geschehe, ja. Bitte zeige mir, was dein Wille ist und lass meinen Willen mit dem deinen übereinstimmen. Also, in jeder Lebensentscheidung brauche ich eigentlich den Willen Gottes, weil wenn der Wille Gottes in meinem Leben geschieht, ja, also dann geht mein Weg den besten Weg.
In der Zuschrift war ja auch die Rede, dass man schon dafür betet, um den Willen Gottes zu erkennen. Ich erinnere an Papst Franziskus, der hat ja von Rosenwasserchristen gesprochen, bei Christen, die zwar glauben, aber nicht beten und sich nicht um die Nächsten kümmern. Also grundsätzlich den katholischen Glauben zu leben, im Gebet, in der Nächstenliebe, das ist schon sehr entscheidend, um den Willen Gottes dann auch zu erkennen, immer wieder ganz neu im Leben.
Also du hast es eh gesagt, also diese große Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes, also die hat wirklich ganz, ganz viele Dimensionen, ja, weil mein Gewissen muss gebildet sein auch an dem, was Gott möchte. Also ich muss Jesus kennen, wie er in den Evangelien wirklich spricht, also nicht der Wischiwaschi Jesus, der eben durch die Zeitgeistbrille uns da serviert wird, Friede, Freude, Eierkuchen, ja, sondern Jesus hat sehr steile Forderungen im Evangelium. Die Gebote Gottes sind klare Richtlinien und Herausforderungen. Die Gebote, die Jesus in der Bergpredigt gibt, sind eine Herausforderung. Also ich muss mich da auch formen an dem Ganzen. Eine Hilfe manchmal auch beim Erkennen des Willens Gottes ist das Wort der Heiligen Schrift. Ein bisschen Vorsicht auch, ja. Aber wir wissen ja vom Heiligen Augustinus, die Erzählung, wo er gerungen hat mit dem Willen Gottes, ob er sich taufen lassen soll oder nicht. Er hatte Angst, eben wenn ich getauft werde, werde ich dann meine Sünden, wie wird es mit meinen Sünden, weil mit der Sexualität war für ihn ein großes Problem. Schreibt er selber nicht, dass er sich nicht hat taufen trauen lassen. Er hat zwar gebetet, Herr, gib mir Keuschheit, hat aber dazu gefügt, aber nicht so bald. Ja. Und dann eben, da hat der liebe Gott eingegriffen, indem er dann durch die Stimme eines Kindes herausgefordert, tolle Lege, nimm und lies. Und er hat dann, vor ihm lag der Römerbrief in Buchform, nicht? Und er hat dann die Stelle aufgeschlagen, also nicht mit Fressen und Saufen, nicht mit Unzucht und so weiter, sondern ziehe an den Herrn Jesus Christus. Und das war für ihn dann der Durchbruch und ist ein großer Heiliger geworden. Also die Heilige Schrift zu nehmen und nachzuschauen, aufzuschlagen, bitte nur unter Gebet, damit es nicht magisch wird, das Ganze. Bitte nur unter Gebet und dann eben, aber das kann manchmal helfen auch, nicht? Ich hatte einen jungen Mann, der jetzt im Priesterseminar ist, nicht? Und der hat dann wirklich auch gebetet und dann hat er aufgeschlagen, diese Jeremia-Stelle, ich habe dich erwählt, ja, ich möchte dich senden. Also das war für ihn auch einfach eine Bestärkung. Nimmt die anderen Sachen nicht weg, dass du dich selber entscheiden musst. Also funktioniert nicht magisch. Aber den Willen Gottes zu erkunden und sich auf den Weg zu machen, ihn zu erkennen, ist das Wichtigste für jedes christliche Leben. Denn eben jetzt noch einmal, wenn wir unseren Weg mit dem Willen Gottes gehen, dann ist es der beste Weg, den unser Leben nehmen kann.
Am vergangenen Sonntag im Rahmen des Angelus hat Papst Leo zitiert vom Propheten Jesaja, Kapitel 58, Vers 7 und 8. Da geht es eben auch um konkrete Handlungen, das Brot mit den Hungrigen zu teilen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, die Nackten zu begleiten, ohne die Nachbarn und die Menschen im eigenen Haus zu vernachlässigen. Dann, wenn du so konkrete Handlungen machst, wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Mir ist es ganz neu aufgegangen, dass in diesem Zusammenhang auch die Rede ist von Heilung. All das heilt einen auch.
Na, diese Stelle aus der Bergpredigt, nicht, da ist, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Also wenn wir Licht sein wollen, dann müssen wir auch durch den Erlöser Jesus Christus die Dunkelheit in uns sich vertreiben lassen. Und wir sind, also das Thema, was wir wirklich in der nachkonziliaren Zeit vernachlässigt haben, ist das Thema der Beschädigung durch die Erbsünde. Also wir sind deshalb sehr pelagianisch geworden. Wir schaffen das, wir machen das, wir machen unsere Pastoralpläne, unsere Konzepte und so weiter und nicht darauf setzen, die Freikirchen wachsen, weil sie die Christus als Erlöser ernst nehmen. Ich bin in einer Dunkelheit, ich bin in einer Finsternis. Es genügt nicht zu sagen, ich bin jetzt das Licht der Welt und ich will leuchten durch meine guten Taten oder irgendetwas und so weiter. Du brauchst dazu wirklich diese Verbindung mit Jesus Christus, der dich zum Licht jetzt eben macht. Und dann werden deine Taten, deine Handlungen, die Sorge für die Armen und so weiter, dann werden sie zum Licht für andere werden. Die Kirche, und das ist für mich, jetzt komme ich ein bisschen weg vom Thema, aber die Kirche, ja, die ja heute nicht mehr geschätzt wird. Ich vermeide zum Beispiel das Wort Kirche, weil alle dadurch einen Verein haben, so als Vorstellung und so weiter, den sie gar nicht mehr mit Jesus und mit Gott assoziieren. Ja. Aber die Kirche ist ja das Instrument, Sakramentum, ja, das heilige Instrument, kann man sagen, Definition des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium 1, sie ist das Sakrament des Heiles. Ja. Und das Heil ist zuerst ein Heil, das mir geschenkt wird, weil ich immer heilsbedürftig bin, weil ich verwundet bin durch die Erbsünde, weil mich etwas auf mich selbst zurückkrümmt, ja, weil ich dunkel bin im Inneren. Und deshalb brauche ich die heilige Messe, die heilige Beichte, die heilige Kommunion, durch die Taufe eingetaucht sein in Christus, die Krankensalbung und so weiter, die Priesterweihe, wo Christus selbst durch mich durchwirkt und nicht eben jetzt also durch diesen bloßen Pater Karl, durch diesen Menschen da und so weiter, wo Christus selbst etwas tut und mich als Werkzeug verwendet. Also die Kirche ist Instrument des Heiles und das ist eben ganz wichtig. Lass dich befreien von dir selber, ja? Denn du bist erbsündlich verwundet, damit eben etwas Göttliches durch dich herausbrechen kann und dein Licht leuchtet vor den Menschen.
Wir kommen wieder zurück zum Thema. Hallo, ich schaue gerade KTV, Stunde der Seelsorge. Könnt ihr bitte erklären, wie weiß ich, was Gott von mir will? Wie hört man oder erfährt man den Willen Gottes in einer persönlichen Lebenssituation? Und wie weiß man, was man dann tun soll? Vielen Dank.
Ja, genau. Also wir schicken jetzt eine Anleitung in 10 Punkten, wie man das dann genau weiß und so weiter. So geht es leider nicht. Ja. Also der Wille Gottes ist immer ein Mysterium auch. Ja. Und ihr müsst ein bisschen Geduld haben und die Anspannung aushalten. Ja. Also es heißt Deus agit per causa secundas. Gott handelt durch zwei Ursachen. Erstens müsst ihr beten. Ja, ihr müsst wirklich beten und Gott bitten, lass mich deinen Willen erkennen. Und zweitens die Zweitursachen, das sind oft eben jetzt Begegnungen. Das sind Worte, die man liest. Bibel habe ich schon gesagt. Das ist eine große Hilfe, um den Willen Gottes zu erkennen. Das sind aber auch Türen, die sich schließen. Ja? Das sind Türen, die sich schließen. Im Heiligenkreuz nicht, also hatten wir die Situation 2008, 2007 kam Papst Benedikt. Wir haben gregorianischen Choral gesungen. Daraufhin hat uns Universal Music entdeckt, auf sehr, sehr gefügte Weise, und uns gebeten, ob wir eine CD machen sollen. Ich hatte vorher schon mich bemüht, ich war für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, dass wir CD, wir singen so schön im Choral in Heiligenkreuz, eine CD davon haben. Ja, hat nicht funktioniert. Und plötzlich kam Universal Music, die größte Musikfirma, eine kleine Tür hat sich geöffnet. Und wir sind durchgegangen und wir wurden dann die Popmönche, und das war das erfolgreichste Musikprojekt, das es in Österreich je gegeben hat. Mehr CDs als, egal. Also auf jeden Fall, Türen öffnen sich und du weißt oft nicht, was dahinter ist, ja. Und manche Türen, die gehen nicht auf. Mach sie nicht gewaltsam auf, ja. Und manche Türen schließen sich wieder. Oft, also auch bei Missio hier, ich bekomme dann Ankündigungen, ja, also große Spende und so weiter. Und man freut sich schon, man plant schon, was für Schulen oder was man baut, und dann wird es aber nichts. Ja. Habe ich auch schon erlebt. Ja. Türen stehen, okay, ja, Wille Gottes ist jetzt so, dann kommt aber dafür wieder was anderes. Also das ist ein Fluidum, das ist eine Dynamik, da schwimmst du, so wie so in einem, in manchen so Swimmingpools, da gibt es so eine, wo man so herum sich dreht, ja. Also da bist du in einem Fluidum drinnen, und deshalb kann weder der Pfarrer Rimmel noch ich noch der Papst, der könnten eben jetzt so eine Anleitung geben, wie erkennst du den Willen Gottes, mach das, Geduld, Verbindung mit Jesus, ja, hör auf ihn hin. Und irgendwann wird dann der Augenblick kommen, vielleicht früher oder später eben jetzt, wo du sagen kannst, okay, ich entscheide mich, das zu erkennen als der Wille Gottes, und ich möchte das in meinem Leben so umsetzen.
Der Pater Karl war gerade selber im Flow. Ich möchte noch auf eins hinweisen, nämlich, dass der liebe Gott uns schon auch direkt sagt, was er von uns will, nämlich über die Stimme des Gewissens. Das Gewissen, sagt das Zweite Vatikanische Konzil in Gaudium et Spes, ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinen Innersten zu hören ist. Also, ja, ein geistliches Leben führen, nach den Weisungen geboten leben, die Stimme sein, sensibel bleiben für die Stimme seines Gewissens. Was mir dann auch immer noch hilft, das ist für mich so, ich frage mich dann oft, wenn ich in einer Situation, hier war ja die Rede von einer bestimmten Lebenssituation, was soll ich tun? Ich frage mich dann oft, was glaube ich, was würde Jesus jetzt tun? Und oft weiß ich dann, was ich tun möge. Mir hilft es.
Ja, also das, ja, also ich möchte es persönlich machen. 2016, wie ich dann hier verantwortlich gemacht bin für die päpstlichen Missionswerke. Ich war zum fünften Mal jetzt eben gewählt als Rektor der Hochschule. Ich habe dann in der Hälfte der Amtszeit, weil Rom gesagt hat, also beide großen päpstlichen Aufgaben gehen nicht zusammen, wäre auch arbeitsmäßig nicht möglich gewesen. Die Hochschule braucht wirklich auch große Sorge in dieser steilen Entwicklung, die wir in Heiligenkreuz haben. Nicht, und bin dann mein Amt zurückgelegt, bin nur ein einfacher Professor an der Hochschule. Und dann habe ich mich hier gefragt, was mache ich da? Ja, also ich kannte die Situation in der Weltkirche nicht und so. Ich habe gehadert mit dem Willen Gottes. Ich muss wirklich sagen, plötzlich saß ich da in Wien, also das war alles ein bisschen im Abwärtstrend und so weiter. Jetzt, ja, kann ich sagen, nach 9 Jahren, es war ein derartiges Geschenk Gottes, ja. Also, dass ich hier plötzlich Weltkirche, dass wir helfen können, Priesterseminare bauen können, Schulen, die Spenden sind gestiegen. Es gibt in Österreich eine Bekanntheit dessen, was, dann kam Corona, ja. Auch habe ich gehadert. Ich dachte, ich bin der letzte Nationaldirektor. Alles plötzlich verboten, du kannst nicht mehr und so weiter. Wo wir dann mit den Mittagsmessen begonnen haben. Und heute muss ich sagen, danke auch KTV, das ist das Beste, das uns passieren konnte, ja, weil es ist echte Seelsorge. Es ist eben jetzt auch die Möglichkeit, über Weltmission zu reden und den Leuten zu zeigen, was sich draußen los tut, damit wir nicht in Österreich, Deutschland, Schweiz, wir sind der Mittelpunkt des Kosmos, der Nabel des Universums, unsere Kirche. 2% der Weltkirche sind wir hier, ja, und draußen lebt und wächst alles und hier ist alles so und so weiter. Ja, also das sind wirklich alles Dinge, wo ich sagen muss, danke, der Wille Gottes war mir nicht gleich klar, ja, aber im Nachhinein kann ich sagen, danke, lieber Gott, dass du deinen Willen auch gegen meine Empfindungen, gegen meine Gefühle und gegen mein Wollen durchgesetzt hast. Das war das Beste, das mir passieren konnte.
Ja, wir sind bei der Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Wie erkenne ich den Willen Gottes in ganz bestimmten Lebenssituationen? Da passt folgende Frage dazu. Was ist ein geistlicher Begleiter? Brauchen wir einen solchen?
Na, also also ich bin ja 1963 geboren und also wir haben dann gebeichtet, ja, auch im Kloster als junger Mönch, du hast einen Beichtvater gehabt, guter, wunderbarer Beichtvater hast du, ja, und so weiter und so fort. Mittlerweile brauchen alle Jungen einen geistlichen Begleiter, ja, also die reden gerne oder haben das Bedürfnis eben jetzt, also über, das ist eine individuelle Sache, da hat sich was geändert, habe ich das Gefühl eben jetzt. Also, um das mal platt zu sagen, wir haben gesündigt und dann sind wir beichten gegangen, ja. Aber heute jetzt eben ist es so, dass man dann eben diese, ja, und das ist auch gut, ja. Ich habe Paare, vor allem junge Paare, geistlich begleitet. Früher sehr viele sogar, jetzt geht's zeitmäßig einfach nicht. Das ist auch für den Begleiter jetzt eben herausfordernd und ist sinnvoll, ja, weil man da Weisungen gibt, weil man da bestimmte Schatten in der Seele jetzt eben auch aufhellen kann und so weiter. Ja, ist gut, aber jeder soll dasselbe entscheiden. Dass es nicht leicht ist, auch jemand zu finden, dass es da einen Mangel gibt, ist natürlich in der heutigen Situation auch jetzt eben jedem klar. Deshalb sollten wir auch beten, ganz innig beten in der Kirche. Wir brauchen gute Beichtväter und wir brauchen eben jetzt auch erfahrene Christinnen und Christen für die geistliche Begleitung.
Guten Tag, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich suche nach einem Kloster, in dem ich eine Auszeit verbringen kann im Gebet. Ich habe eine sehr liebe Hündin, die ich mitnehmen möchte. Gibt es denn irgendwo ein Kloster, wo dies möglich ist? Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Viele freundliche, beste Grüße.
Ja, also ich kann in dem Fall keine Werbung für Heiligenkreuz machen, weil wir leider sehr wenig Gästezimmer haben. Das müsste dringend ausgebaut werden in Heiligenkreuz. Also, weil das ist ein bisschen schwach, was wir da haben. Aber bitte im Internet einfach schauen, ja, und dann zur Not eben auch dort einfach anrufen, ob das möglich ist. Es gibt in Österreich 32 alte Stifte, viele andere Ordensgemeinschaften, die eben, wo sowas möglich ist. Bitte einfach im deutschen Sprachraum, in der Schweiz und so weiter, noch mehr. Ja, bitte einfach schauen. Also da kann ich keinen konkreten Tipp jetzt eben geben, aber es gibt absolut hundertprozentig sicher die Möglichkeit, das irgendwo zu machen.
Liebes Team der Stunde der Seelsorge, Richard Feynman hat es auf den Punkt gebracht, du kannst den Namen eines Vogels in allen Sprachen der Welt kennen, aber wenn du fertig bist, wirst du absolut nichts über den Vogel wissen. Schau dir den Vogel an und sieh, was er tut. Das ist es, was zählt. Ich habe sehr früh den Unterschied zwischen dem Kennen des Namens von etwas und dem Kennen von etwas gelernt. Diese Einsicht trifft mich. Wir kennen die Begriffe Gnade, Sünde, Sein, Nichts, absolutes Du, Trinität. Wir können sie in Latein, Griechisch, Hebräisch und Deutsch benennen, definieren, systematisieren. Aber was nützt die perfekte Nomenklatur, wenn wir nicht sehen, was diese Worte tun in einem Leben, in einer Seele, in der Stille eines Gebetes? Meine Frage an Sie, wie kommen wir vom bloßen Benennen theologischer Begriffe zum wirklichen Erleben dessen, was sie bedeuten? Wie wird aus Sünde nicht nur ein Wort, sondern ein Bewusstsein? Aus Gnade nicht nur ein Begriff, sondern eine erlebte Umarmung? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Zuschrift.
Also das ist ganz gut, diese Zuschrift. Nicht, spürt ein bisschen in den sprachphilosophischen Bereich hinein, ist aber wichtig, denn zuerst kommt das Tun und dann kommt die begriffliche Formulierung dessen, was getan wird. Liebe ist zum Beispiel eben jetzt kein Abstraktum, sondern Liebe ist ein Tunwort. Ja, und darunter kann man Verschiedenes verstehen. Heute versteht man unter Liebe dann eben jetzt auch etwas, was den Geboten Gottes widerspricht, wenn man bloßen Sex darunter versteht. Also es sind Dinge, die einfach wirklich auch immer von der Sache her definiert werden müssen. Sprache abstrahiert jetzt eben und macht aus Verhalten, aus Geschehnissen dann jetzt eben einen Begriff, beziehungsweise mal ein Wort. Ja. Aber das Wort ist selbst wieder jetzt inhaltlich leer. Bleiben wir beim Begriff Liebe. Nicht? Also Liebe kann wirklich Mutter Teresa für die Sterbenden bedeuten. Liebe kann aber auch Liebe machen, ja, also bloß ausgelebte Sexualität bedeuten. Und dann ist es weit davon entfernt, eben jetzt das zu sein, was Gott unter Liebe jetzt eben verstanden hat, ja, weil da immer die Personalität, die Hingabe dazu gehört. Also das heißt, das ist wirklich das Thema. Und die Kirche, Theologie, die Kirche ist nicht Theologie. Ja, Theologie hat die Aufgabe, eben jetzt also das Tun der Kirche, das Heilsverkündigen der Kirche und das sakramentale Tun, das ein Handlungstun ist, und das christliche Tun, das auch ein Handlungstun ist in der Nächstenliebe, jetzt eben so zu formulieren, dass es auch in abstrakten Begriffen gefasst werden kann. Das ist etwas Nachgeordnetes und nicht Vorgeordnetes. Und deshalb ist es die Aufgabe immer, auch für den Theologen, aus Worten Begriffe zu machen. Und Begriffe sind auch noch nichts. Die müssen sich dann umsetzen in das konkrete Tathandeln. Das stimmt schon. Wie das geschieht, das ist der ganze Prozess, wozu es die Kirche und die Theologie überhaupt gibt. Ja, das Ganze ist ein Umsetzen vom Konkreten ins Abstrakte und dann vom Abstrakten wieder ins Konkrete.
Ja, wie erkenne ich den Willen Gottes? Wie erkenne ich den Willen Gottes in bestimmten Lebenssituationen? Wie lebe ich das alles? Meine Glaubensinhalte. Ich durfte mal ein Interview führen mit Pater Hermann Geißler von der Geistlichen Gemeinschaft Das Werk. Und das war ein Interview über John Henry Newman. Und im Rahmen des Interviews hat er über John Henry Newman erzählt. Und zwar vielleicht auch eine konkrete Antwort auf all diese Fragen nochmal von John Henry Newman, diesem Heiligen. Wenn du mich fragst, also das ist jetzt, sind Worte von John Henry Newman, was du tun musst, um vollkommen zu werden, dann sage ich dir, erstens, bleibe nicht im Bett liegen, wenn es Zeit ist, aufzustehen. Zweitens, weihe deinen ersten Gedanken Gott. Drittens, bete täglich andächtig den Engel des Herrn. Viertens, iss und trink zur Ehre Gottes. Fünftens, tu deine Arbeit gut. Sechstens, bete den Rosenkranz. Siebtens, mach deine Betrachtung. Achtens, halte böse Gedanken fern. Neuntens, mach deine abendliche Gewissenserforschung. Zehntens, geh wieder zu Bett, wenn es Zeit dafür ist. Ich finde das sehr konkrete Ratschläge, die so den Humus bilden, um immer offen zu sein, den Willen Gottes zu erkennen und auch konkret den Glauben zu leben. Also dass wir jetzt nicht nur über Theorie reden, sondern ganz einfach runterbrechen ins tägliche Leben das Ganze.
Ja, im ersten Johannesbrief steht nicht, der sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasse, der ist ein Lügner, nicht? Also abstraktes Sagen oder Gefühle haben oder irgendwie Gedanken haben über Gott, das ist überhaupt nicht Christentum, ja? Sondern Christentum ist, ich habe diese Gedanken, ja, dass ich, und dann setze ich es ins Konkrete um, ne? Der von dir genannte Pater Hermann Geißler war mein Mitstudent an der Glaubenskongregation. Jetzt ist er Dozent an der Hochschule, auch in der geistlichen Begleitung jetzt eben tätig, ein großartiger Mensch. Das weiß jeder Priester, ja, dass es um Umsetzung geht. Nicht? Also Christ bist du nicht dann, der Teufel ist der beste Theologe, sagt man immer. Nicht? Also der weiß, der kennt Gott sehr gut, war ein Lichtengel. Ja? Und das hat er halt nicht ausgehalten, Gott. Nicht? Wer ist wie Gott, sagt Michael. Nicht? Also und also Gott nur abstrakt kennen und so weiter oder in Begriffe fassen, also das ist überhaupt nicht, ist nicht irrelevant, ja. Also ein Instrument eben, und das Eigentliche ist dann die Umsetzung in ein konkretes christliches Leben. Und das ist zum Beispiel auch ein großes Defizit in der Theologie. Also früher waren die Theologen, Hans-Urs von Balthasar hat dazu einen großen Artikel geschrieben, also die Kirchenväter, die Kirchenlehrer waren zugleich Heilige. Ja. Und heute, also Theologieprofessor sein und Heiligkeit, also bringt es mal an unseren Fakultäten. Nicht? Also du bist nur dann ein guter Theologieprofessor, wenn du dich bemühst, auch heilig zu sein. Also das würde eher zu einem Aufschrei jetzt eben führen, weil heute das Verständnis ist bloß auf kognitiver Ebene, nicht also in fachlicher Kompetenz eben gegenüber den Wortspielen der Theologie jetzt eben hier Leistungen zu bringen und nicht jetzt eben hier aus der Abstraktion etwas zu gewinnen, das dann der eigenen Heiligkeit und der Heiligkeit des Volkes Gottes dient. Also das ist ein sehr, sehr großes Thema.
Und was der liebe Gott sicher will, ist, dass alle Menschen gerettet werden, auch alle, die jetzt hier zuschauen, uns alle. Aber wichtig ist, dass wir unser Herz dafür öffnen, dass wir hier mitmachen, Pater Karl. Und somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen.
Genau. 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und wir versuchen mit der Stunde der Seelsorge da ein bisschen mitzuhelfen. Gott liebt euch alle. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, für Ihre Zuschriften. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.